Viele Christen tragen ein dauerhaftes schlechtes Gewissen mit sich herum, sie wissen um Gottes heilige Maßstäbe, erleben aber täglich ihre Schwachheit und ihr Versagen. Wie kann ein Gott, der das Böse wirklich ernst nimmt, Menschen wie uns gerecht sprechen, ohne die Sünde zu verharmlosen, und uns gleichzeitig in ein Leben im Geist hineinführen? Der Römerbrief öffnet hier eine tiefe Sicht. Gott verurteilt die Sünde radikal, aber er tut es auf eine Weise, die für uns den Weg in eine neue Lebenssphäre freimacht. Gott verurteilt die Sünde im Fleisch, in Christus, stellvertretend für uns. Wenn Paulus in Römer 8 vom Handeln Gottes spricht, richtet er unseren Blick auf einen Schritt, den wir selbst nie tun konnten. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott, er verdammte die Sünde im Fleisch, indem er seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und der Sünde wegen sandte. Das Gesetz konnte Sünde zwar benennen, aber nicht brechen, es konnte fordern, aber nicht befreien. Der Mensch blieb gefangen in einer Macht, die tiefer reicht als einzelne Taten, in der Sünde als herrschendem Prinzip im Fleisch. Gott begegnet dieser Wirklichkeit nicht mit einem weiteren Appell, sondern mit einem radikalen Eingreifen, er sendet seinen Sohn in die wirkliche, verwundbare, sterbliche Menschlichkeit hinein, in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, und macht dieses Fleisch zum Ort des Gerichts. In Römer 8:3 heißt es, denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sandte und die Sünde im Fleisch verurteilte. Der Ausdruck Gott sandte seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde bezieht sich auf die Menschwerdung, den ersten Schritt des Prozesses, den der dreieine Gott durchlaufen hat. Hier in Vers 3 ist nicht der Sohn Gottes das Subjekt, sondern Gott. In diesem Vers sagt Paulus nicht, dass der Sohn Gottes in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde kam, sondern dass Gott seinen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde sandte. Das bedeutet, dass nach diesem Vers Gott der Handelnde ist. Er sandte seinen Sohn durch die Menschwerdung in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Nach dem ersten Schritt dieses Prozesses, der Menschwerdung, ging Gott dazu über, die Sünde durch die Kreuzigung zu verurteilen. Als der Sohn in der Form, in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, gekreuzigt wurde, verurteilte Gott die Sünde im Fleisch. Daher war der Tod des Sohnes am Kreuz Gottes Verurteilung der Sünde. Am Kreuz wird sichtbar, wie ernst Gott die Sünde nimmt, er richtet sie, verurteilt sie, spricht das verdiente Urteil aus, aber er tut es in Christus, stellvertretend. Nicht zuerst du stehst dort im Licht des Gerichtes, sondern die Sünde selbst steht dort, getragen von dem, der kein eigenes Fehlvergehen kennt. So wird die Sünde als Blockade vor Gottes Vorsatz beseitigt, ohne dass Gottes Gerechtigkeit verwischt wird und ohne dass seine Barmherzigkeit verstummt. Für unser Verhältnis zu ihm bedeutet das, wir treten nicht zu einem Gott, der innerlich zerrissen wäre zwischen Liebe und Heiligkeit, sondern zu einem Gott, der in Christus eine vollkommene Antwort auf die Sünde gegeben hat. Wenn das Herz das erkennt, beginnt es zu atmen, die Verurteilung, die dich treffen müsste, ist bereits ausgesprochen, aber an jenem, der dich liebt. In diesem Licht wird Reue nicht zur Verzweiflung, sondern zur Rückkehr in offene Arme, Mut vor Gott wird nicht Anmaßung, sondern Antwort auf das, was er schon getan hat. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott, er verdammte die Sünde im Fleisch, indem er seinen eigenen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und der Sünde wegen sandte. Wer sich dem Kreuz Christi stellt, blickt in einen Spiegel, der zugleich entlarvt und tröstet, so schwer wiegt meine Sünde, und so weit ist Gott gegangen, um mich dennoch zu sich zu holen. Aus dieser doppelten Erkenntnis wächst ein nüchternes, aber hoffnungsvolles Leben, nüchtern, weil Sünde kein leichtes Thema mehr ist, hoffnungsvoll, weil sie nicht mehr das letzte Wort hat. In Momenten, in denen Anklage und Selbstvorwurf laut werden, darfst du dich innerlich an diesen Punkt sammeln. Die Sünde ist bereits im Fleisch verurteilt worden, der Urteilsspruch ist gesprochen, und gerade darum ist der Weg zu Gott heute frei. Aus dieser Sicherheit erwacht eine neue Freiheit, die nicht leichtfertig mit Gnade umgeht, sondern sie dankbar ergreift und sich immer wieder neu von ihr formen lässt. Die gerechte Forderung des Gesetzes erfüllt sich in uns, nicht durch Anstrengung, sondern als Folge. Auf das Gericht über die Sünde folgt bei Paulus sofort der Blick auf das Ziel Gottes. Er fasst es so, damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Inkarnation und Kreuz bleiben also nicht ein fernes Heilsgeschehen, das nur unsere Schuldposition verändert, sie öffnen einen Raum, in dem Gottes eigenes Wollen und Wirken in Menschenleben Gestalt annimmt. Die gerechte Forderung des Gesetzes, dass Gott geliebt, der Nächste geachtet, Wahrheit und Reinheit bewahrt werden, soll nicht nur an Christus ablesbar sein, sondern in einem in uns erscheinen. Dieses in uns ist kühn und zart zugleich, kühn, weil Gott sich mit unserem inneren Zustand verbindet, zart, weil er weiß, wie brüchig unser Alltag bleibt. Die zwei Schritte der Menschwerdung und der Kreuzigung haben ein Ziel, das in Vers 4 offenbart wird, damit die Rechtsforderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Das Wort damit am Anfang dieses Verses bedeutet in der Absicht, das und zeigt den Zweck der Handlung, die im vorangehenden Vers beschrieben wird. Gott sandte seinen Sohn und verurteilte die Sünde im Fleisch mit einem bestimmten Ziel. Gerade deshalb betont der Text, dass diese Erfüllung nicht auf dem Weg angestrengter Selbstverbesserung geschieht. Das Gesetz kann beschreiben, wie ein Leben aussehen soll, das Gott entspricht, es kann aber keine Kraft schenken, dieses Leben zu führen. Die Kraft liegt im Geist, den Gott aufgrund des vollbrachten Werkes Christi in uns gelegt hat. Wo wir uns nicht vom Fleisch bestimmen lassen, also nicht von der alten, sich selbst kreisenden Ausrichtung, sondern uns dem Geist aussetzen, beginnt etwas Unauffälliges, aber Reales, eine andere Spontaneität formt sich. Gedanken, die früher selbstverständlich waren, verlieren ihre Selbstverständlichkeit, ein Wort der Liebe drängt sich auf, wo sonst Schweigen oder Härte war. Gott schreibt gewissermaßen sein Gesetz wieder, doch diesmal nicht auf Steintafeln, sondern in lebendige Herzen. Dass du zu diesem uns gehörst, ist kein Zufall und keine fromme Übertreibung. Gott hat dich gesehen, lange bevor du ihn gesucht hast, er hat dich durch Christus erkauft und dir seinen Geist geschenkt. Deine häufigen Fehlversuche, gerecht zu leben, sind ihm nicht verborgen, aber sie haben seinen Entschluss nicht geändert, seine Forderung in dir selbst zu erfüllen. Es ist eine befreiende Verschiebung, wenn das Herz dahin kommt zu sagen, es hängt letztlich nicht an meinem religiösen Fleiß, sondern an Gottes Treue in mir. Gerade diese Einsicht löst uns nicht von Verantwortung, sondern rettet uns vor Verkrampfung und öffnet den Raum für ein gehorsames, aber nicht verbissenes Mitgehen mit dem, was der Geist wirkt. Aus dieser Perspektive verlieren auch unsere Niederlagen etwas von ihrer lähmenden Macht. Sie zeigen uns, wie wenig die alte Natur dem Gesetz Gottes entsprechen kann, und gerade dadurch lenken sie den Blick zurück auf den, der in uns wirken will. So kann sogar der Schmerz über das eigene Versagen zu einem Ort der Vertiefung werden, statt im Kreis der Selbstanklage zu drehen, wächst ein stilles Vertrauen, das Gott mit Geduld und Beharrlichkeit an seinem Ziel mit uns festhält. Die gerechte Forderung des Gesetzes bleibt hoch, aber sie steht nicht mehr als stummer Vorwurf über uns, sondern wird zur Verheißung dessen, was Gottes Geist nach und nach in uns ausprägen will. Damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Wer Römer 8 so liest, entdeckt, christliches Leben ist weniger ein Projekt, das man erfolgreich abzuschließen versucht, als ein Raum, in dem Gott selbst zur Entfaltung kommt. Wo du nicht mehr dauernd deine moralische Bilanz im Blick hast, sondern dich innerlich auf den Geist ausrichtest, wird Gehorsam leichter und echter. Dann darfst du selbst da, wo vieles noch unvollendet ist, mit leiser Zuversicht auf dein Leben schauen. Gott hat begonnen, sein Recht in dir zu verwirklichen, und er wird nicht auf halbem Weg stehen bleiben. Diese Gewissheit macht nicht passiv, sondern schenkt Mut, immer wieder neu aufzustehen und weiterzugehen, in dem Vertrauen, dass hinter deinem schwankenden Bemühen ein Gott steht, der konsequent an dir und in dir arbeitet. Im Geist sein, nach dem Geist sein, nach dem Geist wandeln, Leben aus einer neuen Sphäre. In Römer 8 beschreibt Paulus unser neues Leben mit drei eng miteinander verbundenen Ausdrücken, im Geist sein und nach dem Geist wandeln. Zuerst steht die grundlegende Tatsache, ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn der Geist Gottes wirklich in euch wohnt. Seit deiner Neugeburt ist der Geist Gottes in dich eingezogen, das ist keine Stimmungslage, sondern eine objektive Wirklichkeit. Man könnte den Sinn von Paulus' Aussage so wiedergeben, gerade weil der Geist Gottes in euch wohnt, seid ihr im Geist. Diese Wirklichkeit trägt auch dann, wenn Gefühle, Umstände oder innere Dunkelheit etwas anderes zu sagen scheinen. An diesem Punkt möchte ich drei Fragen stellen. Erstens, wandelst du nach dem Geist? Zweitens, bist du gemäß dem Geist? Drittens, bist du im Geist? Nach dem Geist zu wandeln bedeutet, die Dinge gemäß dem Geist zu tun. Gemäß dem Geist zu sein bedeutet jedoch, dass unser Sein dem Geist entspricht. Zusätzlich dazu, nach dem Geist zu wandeln und gemäß dem Geist zu sein, müssen wir im Geist sein. Auf dieser Grundlage spricht Paulus von denen, die nach dem Geist sind, bei ihnen ist der Verstand, die innere Ausrichtung, auf die Dinge des Geistes gerichtet. Zwischen dem im Geist sein und dem nach dem Geist sein liegt die Bewegung des Glaubens, der Geist wohnt in dir, aber dein Denken darf lernen, sich an dem zu orientieren, was der Geist liebt und fördert. Hier wird deutlich, wie sehr Glaube und Wort zusammengehören. Am Anfang der Schöpfung heißt es, und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Gott schafft Wirklichkeit, indem er spricht. Wenn Paulus dann von dem Geist des Glaubens sagt, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, zeichnet sich darin eine geistliche Bewegung ab, wir nehmen Gottes Zusage im Glauben an und stimmen mit unseren Worten darin ein. Wer innerlich und mit seinen Formulierungen ständig betont, wie fleischlich, launisch oder unfähig er sei, stellt sich unter eine andere Wirklichkeit, als die, die Gott schon über ihm ausgesprochen hat. Aus einem Sein nach dem Geist erwächst schließlich das Wandeln nach dem Geist. Das meint nicht ein hypergeistliches Schweben über dem Alltag, sondern die schlichte, aber tiefgreifende Tatsache, dass Entscheidungen, Reaktionen und Prioritäten zunehmend von dem bestimmt werden, was der Geist in uns betont. Es gibt Tage, an denen das bewusst geschieht, fast tastend, ein innehaltenes Gebet, ein kurzes sich Erinnern daran, dass der Geist in diesem Gespräch, in diesem Konflikt, in dieser Müdigkeit gegenwärtig ist. Und es gibt Zeiten, in denen das Wandeln nach dem Geist überraschend selbstverständlich wirkt, weil der innere Kompass schon länger auf Gott ausgerichtet ist. Beides gehört zu einem Weg des Wachsens, auf dem Gott geduldig bleibt, auch wenn wir immer wieder zwischen Geist und Fleisch hin- und hergerissen sind. Entscheidend ist, dass ein Fehltritt, ein aus der Bahn geratenes Wort, ein Moment des alten Lebens dich nicht aus dem Zustand im Geist hinauskatapultiert. Der Geist, der in dich gekommen ist, bleibt, aber dein Erleben kann getrübt sein, so wie eine Scheibe beschlägt, ohne dass das Licht dahinter erlischt. Wenn du in solchen Momenten nicht bei dir selbst stehen bleibst, sondern dich im Glauben wieder an das hältst, was Gott bereits gesagt hat, beginnt die Scheibe zu klaren. Du darfst innerlich mitsprechen, was Gott entschieden hat, sein Geist wohnt in mir, daher bin ich im Geist, auch wenn ich gerade um Vergebung ringe. In dieser Haltung verliert die Scham ihre lähmende Schwere, und der Weg in ein frisches Wandeln nach dem Geist öffnet sich neu. So wird der Alltag zum Raum, in dem Gottes Zusagen nicht nur gelesen, sondern im Rhythmus von Fallen und Aufstehen immer tiefer geglaubt und erfahren werden. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn der Geist Gottes wirklich in euch wohnt. Doch wenn jemand den Geist Christi nicht hat, ist er nicht sein. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Wer lernt, im Geist zu denken und zu sprechen, wird allmählich zu einem anderen Menschen, oft unauffällig, aber wirklich. Aus einem Leben, das von Selbstbeobachtung geprägt war, wird ein Leben, das von Gottes Gegenwart her gedeutet wird. In dieser Sichtweise verlieren selbst widersprüchliche Tage ihren Schrecken, sie werden zu Stationen auf einem Weg, den Gott mit dir geht. Du musst den Geist nicht zu dir herabrufen, er ist schon da. Du darfst lernen, dich innerlich immer wieder an diese Wahrheit zu erinnern und ihr Gewicht zu geben. Daraus erwächst eine stille, tragende Freude, dass, was Gott über dich ausgesprochen hat, bleibt bestehen, und in dieser Beständigkeit findest du Halt, auch wenn dein Empfinden schwankt. Herr Jesus, führe uns im Licht deines Wortes und schenke uns Gnade, die gezeigte Wahrheit nicht nur zu verstehen, sondern im Alltag aus deinem Leben zu erfahren. Bewahre uns in deiner Gegenwart, damit unser Denken, Reden und Dienen von dir geprägt wird und dein Name in der Gemeinde verherrlicht wird. Amen.